Dank für Ihren Vortrag. Wir haben jetzt noch 15 Minuten zur Diskussion. Bitte mir.
Ja, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Vortrag. Da gibt es viele Stellen, an denen ich gerne weiter diskutieren würde. Aber ich möchte nur eines rausfinden. Da Sie sich so stark auf Davidson fokussieren, bin ich nicht sicher, ob an jedem Stelle ich das Gefühl habe, dass Sie ihm so ganz gerecht werden. Möchte ich an zwei Stellen ein bisschen nachfragen. Und zwar, natürlich sagt Davidson, dass wir Objektivität durch Sprache haben. Aber seine Vorstellung von Objektivität ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Objektivität ergibt sich durch, dass man ein Teil der Gemeinschaft ist und die Gemeinschaft gibt einem vor, was dann das Objektive ist, sondern dadurch, dass man sprachlich ist und dass man einem anderen auch Überzeugungen und Sprache zuschreiben kann, kommt ein Begriff von Objektivität ins Spiel. Wir haben also nur den Begriff von Sein versus Schein durch Sprache. Das heißt aber nicht, dass jetzt aus diesem Grund schon die meisten unserer Überzeugungen richtig sein müssten, sondern dass die meisten unserer Überzeugungen richtig sein müssen, ergibt sich aus dem separaten Argument der Radical Interpretation, und damit Radical Interpretation ist, müssen wir halt annehmen, dass die meisten Überzeugungen wahre Überzeugungen sind. Ich würde sagen, Davidson könnte das, dieses Zweite, durchaus auch auf Tiere anwenden. Auch auf Tiere müsste gelten, denn wenn Davidson ja mit diesem Argument des das Perfect Interpreters oder Omniscient Interpreters spielt, dann ist es ja auch jemand anderes, der jetzt auf unsere Überzeugung in Bezug nimmt. Genauso könnten wir der Omniscient Interpreter für die Tiere sein und sagen, die Tiere müssen die meisten Überzeugungen richtig haben. Also ich glaube, Davidson könnte das zugestehen, dass man das auch, also analog zumindest, in dieser Form auf Tiere anwenden kann. Er würde da nicht von Überzeugungen sprechen, sondern vielleicht von etwas anderes, aber das ist eine Sache, die die meisten Überzeugungen sind wahr. Das andere ist, dass man die Unterscheidung hat von Objektivität und Nicht-Objektivität. Und das schien mir bei Ihnen zu stark zusammenzukommen. Das war das eine. Der zweite Punkt ist diese Einwand 1 und 2 gegen diese Triangulation-Argument. Das hat mir auch nicht so ganz eingeleuchtet. Dieses Triangulation-Argument hat ja diese Struktur, dass dann, also diese drei Elemente, ich, Sie und der Gegenstand, Herr Kletzel von mir aus, damit ich wissen kann, was ich denke, muss ich zugleich Bezug nehmen auf die Beziehung zwischen Ihnen und Herrn Kletzel. Damit ich weiß, dass wir beide an Herrn Kletzel denken, brauche ich den Bezug auf Sie. Das heißt, jedes von diesen dreien setzt die anderen beiden voraus. Und man kann hier eine ganz lange kausale Kette machen, was da sonst noch alles jetzt. Wenn die Ursache der Gegenstand ist, dann ist ja eine lange Kette von Ursachen. Nur durch die Triangulation kriegt man das raus. So, wenn das jetzt das Modell ist, dann sehe ich nicht, wie Sie dieses Modell abbilden wollen auf zwei Leute, die sich in einer engen Gasse treffen. Und ich sehe nicht, wie Sie dieses Argument, dass man braucht einen äußeren Zweiten, um zu sagen, was nun wirklich die Ursache ist, die letzte gemeinsame Ursache, was dann der repräsentierte Gegenstand ist, wie das abgebildet werden soll auf jemanden, der also auf so eine intrasubjektive Struktur. Da müssen wir ein bisschen mehr zu sagen, damit wir das verständlich hören.
Gut. Gehe sie der Reihe nach durch. Also erstens stimmt es natürlich genau so, wie Sie sagen, dass es zwei Argumente sind, die unabhängig voneinander funktionieren können. So sehe ich das auch. Meine Frage an Davidson wäre dann eigentlich nur die erste Rückfrage an den ersten Schritt, warum muss das mit Sprache gehen? Also warum brauchen wir um diesen Begriff oder um Objektivität in seinem Sinne zu erlangen, die ja keine Objektivität ist, sondern eben ein Begriff davon, warum brauchen wir Sprache, warum können wir das nicht anders ausbuchstabieren, würde sagen, natürlich, den Hintergrund kann man weglassen, wenn man andere Annahmen weglässt, aber dann scheint man ja auch ein wesentliches Element dessen zu verlieren, was diesen Objektivitätsbegriff überhaupt so wichtig zu machen scheint. Denn die Frage ist ja, warum ist Rationalität an Objektivität gebunden? Das ist der eine Schritt. Und gut, da hat er jetzt ein Argument dafür. Und der zweite Schritt ist aber zu sagen, ja, Rationalität ist ja deshalb an Objektivität gebunden, weil Objektivität so wichtig ist für uns als Wesen, die in einer Welt erfolgreich miteinander und auf die Welt Bezug nehmen. Das heißt, man könnte, wenn man dieses zweite Argument nicht annehme, also diesen Hintergrund wahrer Überzeugung, könnte man wieder an Davidson die Frage herantragen, ja, warum braucht man für Rationalität unbedingt Objektivität? Warum haben wir da nicht irgendeinen anderen Kandidaten, den wir brauchen, um Rationalität zuzuschreiben? Also zum Beispiel das, was schon Malcolm in seinem Tierbeispiel entwickelt, nicht? Also Rationalität innerhalb von Handlungskontexten, Erfolg oder so etwas könnte ein anderer Kandidat sein. Und dann braucht man diese Objektivität gar nicht mehr. Das ist der erste Punkt. Also ich glaube, dass Davidson die Objektivität aus seinem zweiten Argument braucht, um die Objektivität für das erste Argument überhaupt so eminent wichtig werden zu lassen. Zum zweiten Punkt. Funktionieren diese Einwände, die ich da gebracht habe? Sie funktionieren natürlich nicht in dem Sinne, dass man Objektivität erlangt. Das wollte ich ja auch gar nicht behaupten. Aber was man plausibel machen muss, ist, dass da irgendeine die Identität eines Gegenstandes, eines Bezugsgegenstandes etabliert wird. Und ich glaube, das geht, wenn man akzeptiert, dass das Ziel, nicht kollidieren zu wollen, ein Bezug ist, den beide haben. Da hat man jetzt nicht einen Gegenstand so wie das hier, aber es wird klar, dass diese Bewegungen nicht einfach irgendwelche Tänze sind oder irgendeinen ästhetischen Charakter haben, sondern dieses Ausweichen erhält genau dadurch einen Sinn, dass beide auf dasselbe nämlich fixiert sind, nämlich auf das Ziel. Und das ist ja durchaus ein veritabler Gegenstand, also Kollisionsvermeidung. Da brauche ich keine Ontologie dafür, um zu sagen, wo das Ding verortet ist, sondern es geht einfach darum, dass beide einen gemeinsamen Bezug haben. Ähnlich bei der internen Triangulation, die ja immer dann sozusagen eine Unabhängigkeit gewährt. Also das Problem, das entsteht zunächst, ist ja, wenn ich immer nur durch einen Sinneskanal bestätigen könnte oder nicht, hätte ich gar keine Bestätigung. Also wenn ich immer nur taste, kommt da keine Korrektur zustande. Erst dann, wenn ich einen davon unabhängigen Sinneskanal habe, gibt es so etwas wie eine Bestätigung in Bezug auf den ersteren Sinneskanal. Und dadurch wird eine Unabhängigkeit gewährt, die Korrektur und damit natürlich auch Lernen ermöglicht. Und das, denke ich, ist alles, was man braucht, um sinnvoll von Korrektur zu sprechen. Ob einem das jetzt genügt ist.
Danke. Ja, ich würde Sie bitten, auch jetzt in Zukunft kürzer zu sein, sonst kommen wir auf keinen Fall durch. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen. 1, 2 und 3. Ich glaube, die 3 können wir noch schaffen. Bitte.
Also meine Frage zielt darauf ab, was Sie am Schluss gesagt haben, dass wir als menschliche Wesen nicht nur mit der Welt, also als sprachliche Wesen nicht nur mit der Welt, sondern auch mit der Sprache zu kämpfen haben. Ich würde Sie gerne fragen, was Sie zu einem Argument von Luhmann sagen. Und zwar sagt Luhmann, in die Wissenschaft der Gesellschaft, um zu erklären, dass die Wissenschaft aus Kommunikation folgt und nicht aus Wahrnehmung, ja, sagt er, wenn wir etwas anschauen, dann haben wir einen Kompakteindruck. Wir sehen 1000 Sachen auf einmal, 1000 Aspekte auf einmal. Und wenn wir darüber reden, dann ziehen wir es auseinander durch die Sprache, nicht?
Also die berüchtigte Komplexitätsreduktion.
Naja, beides ist komplex, nicht? Weil ich versuche dann, ein langes Buch präsent zu haben, aber das gelingt mir nicht so wie bei einem Kompakteindruck, nicht? Und da hat jetzt praktisch der nicht sprachliche Wahrnehmung sozusagen rational sogar einen Vorteil gegenüber der Sprache. Ja? Mhm. Jetzt in Bezug auf den Grab, ja, dass man die Wirklichkeit erwischt. Ja?
Der Reichtum und, sozusagen.
Und Luhmann entwickelt das dann in diese Richtung, dass er sagt, Wissenschaft erkennt eigentlich nicht die Welt, sondern lotet nur die inneren Rekombinationsfähigkeiten von Sprache und Logik aus. Was würden Sie da sagen?
Also um das nochmal zu reduzieren in seiner Komplexität, würde ich sagen, okay, es gibt ein Modell der Welt und einen Zugang zur Welt, also so in dieser Unterscheidung, und das Modell ist sozusagen etwas, das mir eine bestimmte Handhabung erlaubt. Und genau das tut ja Sprache in einem gewissen Sinne auch. Oder das ist etwas, was wir mit Sprache tun können. Also, und zwar unabhängig davon, dass wir mit der Welt interagieren. Das ist eigentlich, bestätigt eigentlich genau diesen Punkt. Also Frege zum Beispiel hat seine Begriffsschrift geschrieben, damit die Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte Beziehungen gelenkt werden kann. Und diese Beziehungen sind nicht gegeben, wenn wir einfach so reden. Und um diese Aufmerksamkeiten für, also um Sensibilitäten für bestimmte Zusammenhänge zu kriegen, unabhängig davon, dass ich mit Dingen interagiere, klar, das denke ich, ist eine ganz wesentliche Leistung der Sprache. Das ist, denke ich, gar kein Einwand, sondern lässt sich verbinden. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn man den Bezug auf die Welt durch Sprache zu sehr trennt dann von Akten der Wahrnehmung. Also ich würde hier plädieren dafür, dass man diese beiden Prozesse eng zusammensieht. Also um auf das Regenbeispiel zurückzukommen. Ich kann den Regen in einer gewissen Weise durch die Sinne erfahren, wenn ich den Satz höre, es regnet. Das ist mir natürlich dann anders gegeben, als wenn ich meine Hand aus dem Fenster strecke. Aber es ist auch eine Form von Wahrnehmungskanal, wenn man so will. Und es ist nur so, dass ich diesen Wahrnehmungskanal gleichsam außerhalb der konkreten Interaktion habe. Aber die Sorge, die ich habe, ist, wenn man eigentlich die Sprache sieht wie ein Modell der Welt und hier die Wahrnehmung, dann reißt man die beiden Dinge auseinander. Aber im Grunde würde ich erstmal der Analyse, dass man Aufmerksamkeiten schärft, durchaus zustimmen.
Dankeschön. Bitte.
Sicher, ja. Wie ist das denn mit der Genese der Sprache? Das wäre ja dann auch noch eine sehr spannende Frage. Also brauchen wir Rationalität, um Sprache zu erlernen? Ergibt sich die Rationalität durch das Erlernen von Sprache? Also bei Plato ist es ja zum Beispiel sehr klassisch, dass das Kind erst dann als Mensch gilt, wenn es sozusagen einen Verstand, und das definiert er dann als Sprachzugänglichkeit, überhaupt hat. So vorher existiert das also nicht. Und das ist natürlich auch immer noch so ein Bias, auch in der Forschung bezüglich Lernen von Kleinkindern, also Säuglingen oder sowas. Säuglingsforschung gibt es ja eigentlich erst relativ neu, deswegen vorher hat man das immer in der Sprache angesetzt. Und da möchte ich dann noch ein Beispiel bringen. Sie hatten diese Fragestellung, was ist der Unterschied zwischen dem, was Sie jetzt gemacht haben, nämlich den Vortrag sprachlich zu halten, und wenn Sie jetzt geschwiegen hätten die ganze Zeit. Was wäre aber, wenn Sie stattdessen Pantomime gemacht hätten?
Ah, okay. Das ist so. Erstmal den Punkt zur Rolle der Sprache, des Verhältnisses von Sprache und Rationalität. Also es gibt ja die drei Modelle, ne? Entweder Denken kommt vor Sprache, das scheint was sehr Traditionelles zu sein, dann das Gegenmodell des Lingualismus, wir brauchen Sprache, um Denken entwickeln zu können, oder wie Davidson manchmal sagt oder zu sagen scheint, die beiden müssen als koemergent gedacht werden. Das eine geht nicht, ist nicht ohne das andere verständlich. Nun sind genetische Hypothesen oder die Schlussfolgerungen aus genetischen Hypothesen sehr umstritten. Ich denke, also meine Antwort auf die Frage ist, dass es Rationalität ohne Sprache gibt, aber dass es da nicht so eine globale Rationalität gibt. Die kriegt man, glaube ich, ohnehin nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Was die Sprache nun aber leistet, ist so ein Feintuning von dem, was wir haben. Und sie erlaubt uns natürlich auch spezielle Zugänge zu unserem eigenen Denken oder zu dem, was wir dafür halten. Das kann ja auch auseinanderdriften. Und eben diese Form von Abständigkeit. Also insofern, ja, Feintuning wäre das Stichwort. Und das heißt, natürlich ist dann in diesem Sinne Denken in einem gewissen Sinne primär. Jetzt zu dem Punkt mit dem Beispiel, was wäre wenn? Also die Rolle des Beispiels war ja einfach nur zu sagen, okay, Sie wären überrascht gewesen vermutlich, Sie wären vermutlich auch überrascht gewesen von der Pantomime. Also ich glaube, das unterscheidet sich nicht groß. Vielleicht verzückt oder so. Auf jeden Fall, was ich herausstellen wollte, ist, dass diese Überraschung eben ein sehr starkes kognitives Moment hat. Also das ist ja ein Beispiel von Davidson im Grunde, wenn man anders andere Geschichte, aber im Grunde ist es dieses berühmte, berüchtigte Überraschungsargument, wo es eben darum geht zu sagen, gut, um diese Überraschung zu haben, brauche ich einen Second-Order-Gedanken, weil ich ja auf meine vorhergehende Überzeugung irgendwie Bezug nehmen muss und das miteinander vergleichen muss. Also den Belief Revision. Was ich glaube, ist, dass man da natürlich da eine Korrektur durchführt, aber was ich nicht glaube, ist, dass man da wirklich einen Second-Order-Gedanken braucht. Was man braucht, glaube ich, ist einfach natürlich eine Überzeugung, es geht jetzt irgendwie weiter, und dann stellt man einfach fest, dass es anders weitergeht. Den Second-Order-Gedanken brauche ich, glaube ich, nur dann, um das nochmal zu evaluieren, aber die bloße Irritation oder Überraschung, dafür brauche ich, glaube ich, gar keinen Second Order Belief. Also, um auf die zweite Frage zu antworten, klar nochmal, es würde sich nichts ändern durch die Pantomime. Jedenfalls nicht für die Rolle des Beispiels.
Dankeschön. Sitzen zurück, sonst könnten wir sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde, wollen Sie nicht mehr? Okay, dann sage ich vielen herzlichen Dank für... Toll, Vortrag. Vielen Dank für die